Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, im März 2014 sendete unsere Hamburger Redaktion ein Kammerspiel in 4 Akten unter der Überschrift Radio Z. Der in dieser Sendung verbreitete Schrecken über eine in Echtzeit stattfindende Zombie-Apokalypse schien vielen von ihnen so real, dass wir noch während der Ausstrahlung eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Anrufen und E-Mails und darüber hinaus im Nachgang den renommierten Orson Welles Preis verliehen bekamen. Wir wollen Ihnen heute den kulturindustriellen Komplex unserer immer wiederkehrenden Beschäftigung mit diesem Thema erläutern und verweisen dabei auf das zugrunde liegende Werk Krisenideologie, Wahn und Wirklichkeit spätkapitalistischer Krisenverarbeitung des Autors Tomasz Konitz, erschienen im Telepolis Verlag. I find a map and draw a straight line over rivers, farms and state lines. The distance from me to where you'd be, it's only fingerless that I see. I touch the place where I'd find your face. My fingers and creases of distant dark places. I hang my coat up in the first bar. There is no peace that I've found so far. The laughter penetrates my silence as drunken men find flaws in silence. Their words mostly noises, ghosts with just voices. Your words in my memory are like music to me. The miles from where you are, me down in your warm arms. After I've traveled so far, we'd set the fire to the third bar. We'd share each other like an island until exhausted, close our eyelids and dreaming pick up from the last place we left off. Your soft skin is weeping, a joy you can't keep in. The miles from where you are, I lay down on the cold ground and I pray that something picks me up and sets me down in your warm arms. The miles from where you are, I lay down on the cold ground and I pray. Knapp 400 Millionen US-Dollar soll die Produktion und Vermarktung des Zombie-Spektakels World War Z verschlungen haben. Wenn Hollywood eine solch üppige Summe in die Verwertung eines jahrzehntelang randständigen Kulturphänomens investiert, dann muss es inzwischen im Mainstream der westlichen Kulturindustrie angekommen sein. Zumal sich diese enorme Investition letztendlich offenbar rentierte. Die Zombies sind überall. Eine regelrechte Flut untoter Kulturprodukte ergießt sich über uns, bei der jährlich Dutzende von zombieverseuchten Filmen und Videospielen publiziert werden. Längst hat der jährliche Ausstoß an entsprechenden Kulturwaren neue Höchststände erreicht, die sogar über den der ersten großen Zombie-Welle in den 70ern und 80ern des letzten Jahrhunderts liegen, als George A. Romero mit seinen Klassikern Night of the Living Dead 1968 und Dawn of the Dead 1978 den Untoten einen ersten Popularitätsschub verschaffte. Laut der Liste der weltweit produzierten Zombiefilme wurden zwischen 2010 und 2012 im Schnitt 35 Filme jährlich produziert, in denen Untote eine Neben- oder die Hauptrolle spielen. Hinzu kommen noch Dutzende von Computerspielen, in denen die lebenden Toten auf mehr oder minder effektvolle Art und Weise in Einzelteile zerlegt werden müssen. In den 70ern und 80ern überschritt der Produktionsausstoß der Zombie-Industrie hingegen nie die Marke von 12 Filmen pro Jahr. Es ist nicht nur eine rasche Vermehrung der Zombies in der Massenkultur festzustellen, die Charakteristika der Untoten sind ebenfalls einem enormen Wandel ausgesetzt. Dabei wird immer öfter auf eine Rationalisierung des Szenarios der Zombie-Apokalypse abgezielt, indem sie auf die Ausbreitung eines gefährlichen Virus oder außer Kontrolle geratene militärische Experimente zurückgeführt wird. Der heutige Zombie des frühen 21. Jahrhunderts, der mit der Zeit gehen will, kann sich zudem kaum noch den Schlendrian erlauben, den seine entfernten Verwandten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an den Tag legten. Beginnend mit dem britischen Zombie-Film 28 Days Later 2002 und Zack Snyders ebenso effektvollem wie flachem Remake von The Dawn of the Dead von 2004 werden die Untoten schneller, agiler und auch als einzelne Exemplare weitaus aggressiver. Romero setzte hingegen voll auf den Masseneffekt. Erst in großen Gruppen entwickeln seine Untoten ihre Gefährlichkeit. Statt des gemächlichen Schlurfens gehen die Zombies des 21. Jahrhunderts hingegen zum Sprint über, um ihre Opfer zu fassen, sobald sie diese lokalisieren. Die erfolgreiche Computerserie Left 4 Dead baut ihr gesamtes Gameplay gerade auf diesem Element der andauernd gegen den Spieler anstürmenden Untoten auf, deren Scheinexistenz zwischen Leben und Tod wohl einen übermäßigen Konsum von Aufputschmitteln zuzuschreiben wäre. Auf die Spitze getrieben wurde diese untote Hyperaktivität von World War Z, wo die Zombies zu einer rasend voranstürmenden und alles verschlingenden menschlichen Flut mutieren. Rund 12 Sekunden braucht hier das von einem Zombie gebissene Opfer, um sich in einen weiteren Vertreter dieser mit der Geschwindigkeit eines Buschfeuers expandierenden Spezies zu verwandeln. Das ist Effizienz. World War Z veranschaulicht auch die Kompromisse, die der Zombie bei seiner kulturindustriellen Karriere eingehen musste. Der Mainstream-kompatible Zombie-Film musste nahezu vollständig auf Splatter-Effekte verzichten, um ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Diese Filmgattung bildet aber traditionell die Heimstätte der exzessiven Verwendung von Splatter- und Gore-Szenen, bei denen ja buchstäblich die Fetzen fliegen. Hollywood kreierte hier einen sterilen, quasi familientauglichen Unterhaltungsfilm, der einer essentiellen und zugleich kontroversen subversiven Darstellungsform beraubt wurde. Die Infizierten scheinen hier nicht mehr das zu praktizieren, was die Zombies seit jeher taten. Die noch Lebenden vor den Augen des schockierten Zuschauers buchstäblich zu verschlingen. Der entscheidende Bruch mit der subversiven Tradition dieses Filmgenres, den World War Z vollzieht, findet aber auf der inhaltlichen Ebene statt. Die Gruppen der Überlebenden, die sich der Zombie-Apokalypse ausgesetzt sehen, sind seit The Night of the Living Dead von Konflikten und Widersprüchen durchzogen, die zumeist parallel zu Zombie-Angriffen eskalieren. Dies ist bei der Filmadaption von World War Z nicht mehr der Fall, obwohl gerade die Buchvorlage von Max Brooks sich in expliziter Kritik polizeistaatlicher Tendenzen in den USA übt. Das 2006 erschienene Buch ist wie eine Serie scheinbar echter Augenzeugenberichte aufgebaut, in denen nicht nur die Zombie-Angriffe, sondern auch die willkürlichen und brutalen Übergriffe der Staatsorgane auf Unbeteiligte dargestellt werden. Diese fiktive Oral History des Zombie-Krieges liest sich teilweise wie ein sarkastischer Kommentar zu den skandalösen Polizeiexzessen bei der Bewältigung der Flutkatastrophe in New Orleans. In der Filmadaption wurde diese subversive Ebene restlos getilgt. Der Sicherheitsapparat bemüht sich hier noch aufopferungsvoll um Sicherheit. Zudem müssen wir uns mit der typischen idyllischen Kleinfamilie identifizieren, mit der sprichwörtlichen Keimzelle der Gesellschaft, deren Zusammenhalt den Filmemachern dramaturgisch offensichtlich weitaus wichtiger war als die Atombombeneinschläge, die die nervtötend stereotypen Handygespräche zwischen Pitt und seiner Gattin unterbrechen. World War Z raubt somit dem Zombie-Film seine subversive, kritische Dimension. Die Zombies werden zu dem anderen, dem Fremden, schlechthin gemacht, das außerhalb der scheinbar widerspruchslosen Gesellschaft und Familienidylle lauert und somit deren Bedrohung durch äußere Kräfte verkörpert, die durch Mauern und Grenzbefestigungen abzuhalten sind. Diese Externalisierung der Zombies zu einer äußeren Bedrohung bildet den fundamentalen reaktionären Bruch, den der Film gegenüber der Filmgattung begeht. Denn selbstverständlich verweisen die Auseinandersetzungen über den Überlebenden im klassischen Zombie-Film nur darauf, dass die Untoten etwas verkörpern, was tief in unserer eigenen Gesellschaft schlummert. Etwas, was derzeit im Stadium der Latenz verbleibt, was aber auch manifest werden könnte.
Tree don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. Trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. Blackened hands. We return with the light of the evening. The trees will burn blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive.
Die Konflikte in der Gruppe sind Ausdruck einer konfliktgeladenen Gesellschaft. Und es ist die Eskalation dieser Auseinandersetzungen, die die Überlebenden zu den Monstern werden lässt, die eigentlich in Form der Zombies außerhalb der Gruppe lauern. Ob nun die Frage nach der richtigen Verteidigungsstrategie in The Night of the Living Dead, die drohende Vergewaltigung einer Minderjährigen durch Soldaten in 28 Days Later oder die Kämpfe mit marodierenden Banden in Dawn of the Dead, stets führen eskalierende Auseinandersetzungen innerhalb der Überlebenden erst dazu, dass die Zombies deren Verteidigung durchbrechen können. Telltales Adventure-Spiel zur populären Zombie-Fernsehserie The Walking Dead hat gerade diese Auseinandersetzungen zwischen den Survivors zu einem zentralen Spielelement ausgebaut. Der Spieler hat immer wieder Partei zu ergreifen bei den Streitereien zwischen Gruppenmitgliedern, bei denen oft Menschenleben auf dem Spiel stehen. Wo sind die wahren Monster, hier drinnen oder da draußen? So fragt eine Überlebende, als in einem Krämerladen verschanzte Gruppenmitglieder ein Kind den Zombies zum Fraß vorwerfen wollen, weil sie glauben, es sei gebissen worden. Sie sind wir, sagt einer der Protagonisten in Romeros Dawn of the Dead, über all die Zombies, die unaufhörlich vor das verschlossene Einkaufszentrum strömen, in dem sich die Überlebenden häuslich eingerichtet haben. Die Zombies, das sind wir. Der Untote visualisiert im Endeffekt all die Verstümmelungen, die das Leben im Spätkapitalismus dem Individuum so lange zufügte, bis es in Auflösung überging, im kulturindustriellen Dauerbombardement gänzlich ausradiert wurde. Der Zombie visualisiert nun das, was die Welt aus uns gemacht hat, wie es Adorno in Bezug auf das deformierte Subjekt im absurden Theater Beckets formulierte. Hier im Untoten werden die kulturindustriell deformierten Stümpfe von Menschen, diese Menschen, die eigentlich ihr Ich verloren haben, sichtbar gemacht. Das beschädigte Innere des massenmedial verstümmelten, des reduzierten modernen Menschen, der etwa Konsum mit Freiheit verwechselt, findet in der Gestalt des Zombies seine Entäußerung und Visualisierung. Der Zombie ist das, was das System aus uns macht. Der Hauptdarsteller in Romeros Land of the Dead 2005 bringt diese Zombiehaftigkeit der Lebenswirklichkeit der postmodernen Gesellschaftsatome im Spätkapitalismus zum Ausdruck, als er die seelen- und gedankenlose Imitierung von Alltagsverrichtungen durch die Zombies beobachtet. Ist es nicht das, was wir auch machen, so zu tun, als ob wir leben würden? Dieses Gefühl der totalen Entfremdung, des leeren Scheinlebens im Spätkapitalismus findet sich auch in der Gegenwartsliteratur. Etwa im jüngst publizierten Roman »Der Clown ohne Ort« von Thomas Martini. Die Zeiten sind so niederschmetternd leer, dass uns die Luft zum Atmen, geschweige denn zum Schreien oder Protestieren fehlt. Alles ist nur noch Fassade, fahlglänzende Notwendigkeit, heißt es dort. Ist dies nicht die adäquate Beschreibung des Innenlebens eines lebenden Toten? Es sind unsere inneren Verstümmelungen, die der Zombie in Form seiner äußerlichen Merkmale zum Ausdruck bringt. In bislang unerreichter Vollkommenheit wurde dieses subversive Potenzial des Zombie-Films, wo letztendlich dem Zuschauer der Spiegel vorgehalten wird, in Romeros Dawn of the Dead ausgeschöpft. Der Film zeichnet in vielen Szenen klare Parallelen zwischen den Untoten in dem Einkaufszentrum und gewöhnlichen Konsumenten, zumal auch die Überlebenden in dem Film in einen regelrechten Shoppingrausch geraten. Der hirnlose Konsum, zu dem wir täglich animiert werden, findet in den Shopping-Center-Zombies seine perfekte Parodie.
Despair. Der Zombie fungiert hier als eine wandelnde Allegorie des entfremdeten, entleerten und seelisch verstümmelten Konsumenten, des Konsumzombies, der seine Individualität vermittels der korrekten Markenwahl auszudrücken glaubt. Dieses subversive Moment kommt auch in dem Computerspiel zu The Walking Dead zum Vorschein, wenn es bei einem Rätsel darum geht, die Fernseher in der Auslage eines Elektronikgeschäfts einzuschalten, um die Zombies in der Straße dadurch abzulenken. Die Figur des Zombies transportiert aber nicht nur eine Kritik der Massenmedien, der Allmacht der allgegenwärtigen Kulturindustrie und des ungehemmten Konsumismus. In vielen Zombie-Filmen werden Parallelen gezogen zwischen den Untoten und den Machtverhältnissen in autoritären Gruppen und Gesellschaftsbereichen, in denen die Individuen buchstäblich gefangen sind, in einer Dialektik aus Unterwerfung und autoritärem Exzess. Zum einen lassen sich Mitglieder des Militär- und Polizeiapparates in Zombie-Filmen immer wieder zu bestialischen Gewaltakten hinreißen, zum anderen agieren immer wieder Banden und Milizen in Zombie-Filmen mit besonderer Brutalität. Der einzige schwarze Überlebende der Nacht der lebenden Toten wird bezeichnenderweise von einem weißen Milizangehörigen erschossen. Die Soldaten, die in 28 Days Later ein Anwesen gegen die anrückenden Untoten absichern, wollen die Zivilisation durch die Zurichtung der anwesenden Frauen zu Sexsklavinnen wieder aufbauen. Ein rassistisches SWAT-Mitglied läuft zu Beginn von Dawn of the Living Dead amok, während Milizmitglieder Jagd auf Zombies machen. In Zombiefilmen finden sich somit nicht nur die Kritik am Konsumzombie, sondern auch am Untertanen in der Uniform, am Polizei- und Militärzombie, der die Unterwerfung unter ein striktes Befehlsregime mit Exzessen gegen Untergebene zu kompensieren versucht. Und es ist gerade diese Reflexion entfesselter Machtstrukturen, die angesichts permanenter polizeistaatlicher Erosion demokratischer Standards und angesichts der raschen Vermehrung gescheiterter Staaten hochaktuell ist. Im Zombie-Film wird die drohende, krisenbedingte Erosion des Zivilisationsprozesses zwischen den Mühlsteinen eines ausartenden Polizei- und Überwachungsstaates einerseits und andererseits der Banden- und Racket-Herrschaft dargestellt, die in Krisenzeiten, in ökonomischen Bürgerkriegs- und Zusammenbruchsgebieten um sich greift. Der Zombie kann so die Machtlosigkeit der Individuen in autoritären oder heteronomen Gesellschaftsstrukturen zum Ausdruck bringen, die sie zu scheinbar willenlos Getriebenen machen. Manche Mitglieder der hoffnungslosen Milizen und Banden, die in vielen gescheiterten Staaten eine anomische Terrorherrschaft errichten, legen ja eine regelrecht zombiehafte Brutalität an den Tag. Berüchtigt ist etwa der Fall des Kannibalen von Qusair, eines Islamistenführers im syrischen Bürgerkrieg, der vor laufender Kamera in das Herz eines getöteten Feindes biss. In diesem perversen Akt scheint der Horrorfilm mit dem Horror der kapitalistischen Systemkrise zu verschmelzen. Have I been your memory? Where is better to love than ever can be? Your door is always open and your path is free to walk. Your door is always open and your path is free to walk. Will I be able to dream easily and try to watch us in the shade? Your door is always open and your path is free to walk. Your door is always open and your path is free to walk.
your door is always open and your path is free to walk. Your door is always open and your path is free to walk. Your path is free to walk. Your train is always coming. Your path is free to walk. That train is always coming here.
Hinzu kommt noch die Angst vor dem Aufstand, der blinden Wut der im Spätkapitalismus deklassierten und marginalisierten Menschenmassen, die im Zombie-Film verarbeitet wird. Der Zombie steht auch für den Hass all derjenigen, die tatsächlich aus den Einkaufszentren ausgeschlossen sind und deren Frustration sich sporadisch in Ghettoaufständen und Plünderungen artikuliert. Da draußen geht es zu wie in 28 Days Later, lautet ein beliebter Spruch während der Jugendunruhen 2011 in Großbritannien, als die marginalisierten und von den Sicherheitskräften schikanierten Kids anfingen, sich all die unerreichbaren Konsumprodukte einfach zu nehmen, deren Erwerb ihnen alltäglich auf allen Kanälen eingetrichtert wird. Im Zombie können somit auch rückwärtsgewandte, reaktionäre Ängste der Mittelklasse vor dem Umsturz der bestehenden Verhältnisse, vor den Massen der Deklassierten und Ausgegrenzten personifiziert werden. Es begann mit Unruhen, so wird die Anfangsphase der durch eine Infektion ausgelösten Zombie-Apokalypse in 28 Days Later tatsächlich beschrieben. Der Zombie kann in seiner symbolischen Ambivalenz aber auch zu einem revolutionären Subjekt stilisiert werden. Die progressive Auseinandersetzung mit den zunehmenden sozialen Gegensätzen im Spätkapitalismus wurde in Romeros Land of the Dead 2005 auf die Spitze getrieben. In keinem anderen Film sind die Zombies so menschlich. Sie können Werkzeuge benutzen, sie gehen ihrer ursprünglichen Beschäftigung nach, sie kommunizieren, sie sind lernfähig und sie können sich organisieren, um das oligarchische System zu stürzen, das die reiche Oberschicht einer von Flüssen und elektrischen Zäunen umgebenen Stadt errichtet hat. In diesem nur oberflächlich kaschierten Plädoyer für Klassenkampf und antiimperialistische Solidarität wird die reiche Oberschicht verschlungen, während die Überlebenden aus dem Ghetto der Stadt mit den Zombies eine Art Waffenstillstand schließen und eine Koexistenz finden. Sie wollen auch nur irgendwo in Frieden leben, so wie wir, erklärt ein Überlebender, der sich weigert, Raketen auf die wieder abziehenden Untoten abzuschießen.
Starts ringing, a dog starts barking, and you're still missing something. You've never known what it was, and I'm not one for thinking twice, but I know this much is true. The earth will turn. Start barking, a bell starts ringing, and you're still missing. And after all, don't feel like nothing, like walking away, like a mouthful of rain. I'm holding on, 'cause you're my revolver, and I dreamed of it.
Der Zombie kann nicht nur als eine Allegorie der zusehenden sozialen Spaltung und des eskalierenden Klassenkampfes im Spätkapitalismus fungieren. Mit der Figur des Nazi-Zombies schuf das Genre den perfekten filmischen Kommentar zum krisenbedingt erstarkenden Faschismus und Rechtsextremismus. Nichts symbolisiert das Wiederaufleben einer archaischen, menschenverachtenden Nazi-Ideologie besser als die wandelnden Leichen von verwesenden SS-Männern und Nazi-Soldaten, die sich etwa im norwegischen Film Dead Snow auf eine Gruppe junger Studenten in einer abgelegenen Waldhütte stürzen. Neben dem norwegischen Streifen, in dem die Nazi-Zombies mit der deutschen Besatzungszeit Norwegens in Zusammenhang gebracht werden, lässt aktuell noch der Shooter-Sniper Elite Nazi-Zombie-Army und tote Nazis gegen den Spieler anstürmen. Und selbstverständlich handelt es sich bei den Zombie-Filmen um ein apokalyptisches Genre, bei dem die Ahnung aufscheint, dass die gegebene Gesellschaftsordnung nicht von Dauer sein kann und an ihre Entwicklungsgrenzen stößt. Die erste große Zombie-Welle erfasste die westliche Kulturindustrie während der Krisenperiode der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Als das von Vollbeschäftigung und Massenkonsum geprägte goldene Zeitalter des Nachkriegskapitalismus zu Ende ging. Die Zombie-Apokalypse war somit Teil einer in Krisenzeiten zunehmenden Herstellung apokalyptischer und dystopischer Kulturprodukte, in denen die sich verschärfenden sozialen Verwerfungen verarbeitet werden. Dies ist in den vergangenen Jahren genauso der Fall wie in den 70ern und frühen 80ern des 20. Jahrhunderts.
Dreaded anticipating. With the darkness here prevailing, even the stars are taking cover. The sheets held up once for sailing are gonna bury another. He's taking leave of his senses.
There's a hunch there, an itching. He figures it's time to forget it. He's not gonna scratch it. He's gonna live to regret it. Just the way the equilibrium lives with the pitch and the sway.
Der Ausbruch der Zombie-Apokalypse visualisiert aber auch die Ängste vor dem Verlust der Integrationsfähigkeit des Kapitalismus, vor dem Verschwinden der libidinösen Bindungen, die alle Gesellschaftsformen zusammenhalten und die vom spätkapitalistischen System beständig unterminiert werden. Der Zombie-Angriff steht für den Moment der Panik, in dem alle sozialen Bindungen zwischen Individuum und Gruppe verschwinden und diese in Desintegration übergehen. Etwa wenn auf dem notlandenden Flugzeug eine Panik ausbricht oder wenn Menschen in einem überfüllten Stadion anfangen, sich gegenseitig totzutrampeln. Das in Agonie übergehende kapitalistische System produziert beständig Panik, nicht nur in der Fülle von Weltuntergangsfilmen und sonstigen apokalyptischen Kulturprodukten. Das System bemüht sich beständig, alle Bindungen zwischen den Menschen auszulöschen, die nicht auf Konkurrenz- und Marktbeziehungen zwischen wahren Subjekten beruhen. Ein Paradebeispiel hierfür sind die Hartz-IV-Reformen. Das antisoziale Hartz-Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft wurde eigens mit der Intention eingeführt, die soziale Atomisierung der Lohnabhängigen zu forcieren, die künftig darauf achten sollen, sich bloß mit niemandem in einer Bedarfsgemeinschaft einzulassen, der zu einer finanziellen Belastung werden könnte. Solch in allseitige Konkurrenz getriebene Gesellschaftsatome verlieren sukzessive ihre libidinösen Bindungen an die zu einem gnadenlosen Konkurrenzsystem zugerichtete Gesellschaft. Sie werden für Panik anfällig, für den Moment, in dem alle verinnerlichten sozialen Bindungen sich auflösen und Gesellschaftsmitglieder in blinde Flucht oder blinden Kampf aller gegen alle übergehen.
One, two.
Der interessanteste Aspekt bei der Auseinandersetzung mit den Produkten der Kulturindustrie besteht gerade darin, dass diese letztendlich auf die Gesellschaft verweisen, in der sie entstanden. In den Waren der Kulturindustrie manifestieren sich die Widersprüche, Ängste und Obsessionen, die der krisengeschüttelte Kapitalismus hervorbringt, wenn auch in einer unreflektierten und gebrochenen Form, die der Dekodierung bedarf. Gute Rezensionen setzen sich gerade mit diesem gesellschaftlichen Subtext eines Films auseinander. Mag der Plot dröge, die Ästhetik öde und die Schauspieler hölzern wirken, dennoch bringen die Machwerke der Kulturindustrie unbewusst die Produktionsbedingungen zum Ausdruck, unter denen sie angefertigt wurden. Ein Beispiel. Die eingangs dargelegte Hektik oder Hyperaktivität, unter der gegenwärtig viele Zombies zu leiden haben, ist Ausdruck einer allgemeinen Tendenz zur gesellschaftlichen Beschleunigung im Spätkapitalismus, wie sie etwa der Soziologe Hartmut Rosa beschreibt. Die zunehmende Beschleunigung des gesellschaftlichen Stoffwechsels, die der Soziologe konstatiert, ist selbstverständlich nur Ausdruck der zunehmenden Krisenkonkurrenz, bei der Arbeitszeiten, Arbeitsintensität gesteigert sowie Produktzyklen verkürzt werden. Die Hektik und Arbeitshetze, die immer mehr Angestellte in den Burnout treibt, hat somit auch die Zombies erfasst, denen die Kulturindustrie selbst nach ihrem Ableben keine Verschnaufpause, keinen Schlendrian mehr gönnen will. Der Zombie der 70er Jahre konnte noch mit Konsum und Kommerz ruhiggestellt werden. Die Zombies des 21. Jahrhunderts sind hingegen von der zunehmenden Krisenkonkurrenz gezeichnet.
Thank you. dirty mind, dirty mouth, pretty little hand. I wish you were here, I wish you'd make my bed. Dirty mind, dirty mouth, pretty little hand. But where's your mother? Fall down dead. Dirty mind, dirty mouth, pretty little hand. I wish you were here, I wish you'd make my bed. Dirty mind, dirty mouth, pretty little head.
Der Zombie verkörpert buchstäblich den Krisenzustand, in dem das auf die Verwertung von Arbeitskraft beruhende System schon tot ist. Aber vermittels des Kredits, des Vorgriffs auf eine imaginäre Zukunft, noch so tun kann, als ob es leben würde. Die Ahnung dessen, dass wir in einer scheinlebendigen Zombie-Welt leben, schwitzt die Kulturindustrie in der gegenwärtigen Zombie-Inflation aus. Auf die Spitze getrieben wird diese Zombiehaftigkeit des Spätkapitalismus in der Bundesrepublik, die die Verschuldungsprozesse, die zur Aufrechterhaltung der heilen Arbeitsgesellschaftsfassade notwendig sind, vermittels der enormen deutschen Handels- und Leistungsbilanzüberschüsse ins Ausland ausgelagert hat. Ohne die Schuldenberge, die die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse erst ermöglichen, wäre die Bundesrepublik vor Jahren in einer Rezession versunken. Nirgends wirken die Zombies der zerfallenen Arbeitsgesellschaft somit lebendiger als hierzulande.